Geborgte Zukunft.
Denn wir haben euch die Welt nur geliehen.
Die Sendereihe zu den globalen Nachhaltigkeitszielen.
Stark und ich bin fleißig.
In dieser Ausgabe der Sendereihe thematisiere ich ein Thema, dessen Zusammenhang zur Nachhaltigkeit und der titelgebenden geborgten Zukunft vielleicht nicht sofort klar und deutlich ist. Ich bespreche die Fachtagung der AG Rechte Tendenzen des Netzwerks Solidarische Landwirtschaft, die unter dem Titel Kartoffel, Kürbis, Vaterland, Landwirtschaft aus rechter Hand zu rechten Vereinnahmungsversuchen im Ökolandbau am 22. und 23. März 2021 online stattgefunden hat. Wobei eigentlich doch klar sein sollte, dass ökologische Landwirtschaft nur dann nachhaltig und zukunftsfähig ist, wenn darin globale Perspektiven und Gerechtigkeit ihren Platz haben, beachtet werden und menschenverachtende Ungleichheitsideologien keine Unterstützung finden, sondern aktiv dagegen vorgegangen wird. Gesprochen habe ich mit einer der Organisatorinnen, zwei Menschen, die selbst Inputs und Workshops gegeben haben, sowie einer Teilnehmerin. Unterstützt hat mich außerdem Laura, die ebenfalls ein Interview mit einem Workshop-Anbietenden geführt hat. Bei mir in der Leitung ist jetzt Charlie von der AG Rechte Tendenzen im Netzwerk Solidarische Landwirtschaft. Hallo Charlie.
Hallo Uwe.
Sag uns doch mal kurz, wer denn die AG Rechte Tendenzen ist und weshalb du da mitmachst.
Genau, die AG Rechte Tendenzen ist eine Arbeitsgruppe im Netzwerk Solidarische Landwirtschaft, die sich gegründet hat, ja, um sich in erster Linie mit rechten bzw. völkischen Höfen auseinanderzusetzen, die entweder den Begriff Solawi für sich proklamieren oder die sogar Teil des Netzwerks waren bzw. sind oder werden wollten. Genau, also eine Arbeitsgruppe, die sich damit beschäftigt und sich auch mit der politischen Positionierung des Netzwerkes beschäftigt. Genau, und ich bin zu der AG erst zu der Fachtagsorga hinzugestoßen, also genau die Fachtagung, über die wir gleich sprechen. Da bin ich da, genau, also seitdem mache ich da tatsächlich erst mit. Und ja, also ich bin Ökolandwirtin und ich finde die Auseinandersetzung meiner eigenen Szene, also quasi der Ökoszene und der ganzen dazugehörigen Verbände, sowohl dem Netzwerk, aber auch den ganzen Anbauverbänden, wie ja genau Demeter Bioland und so weiter. Also ich finde die Auseinandersetzung total wichtig mit der eigenen politischen Positionierung und ja, finde es ultra wichtig, dass wir gemeinsam gucken, wie wir quasi die Vereinnahmung der Öko-Ideen und von ökologischen Positionierungen durch rechts, wie wir das gemeinsam irgendwie verhindern können, beziehungsweise wie wir darauf gucken können, was es da auch schon an problematischen Überschneidungen gibt. Genau, also es ist mir einfach ein Anliegen und konkret ist mir die Solawi-Ideen ein Anliegen, deswegen mache ich das mit im Netzwerk Solidarische Landwirtschaft. Ja, und halte es einfach für sehr wichtig, ökologische Ideen mit sozialer Gerechtigkeit zu verknüpfen und das nicht nur so für sich stehen zu lassen.
War die Auseinandersetzung mit den Anknüpfungspunkten an rechte Ideen und auch die Vernetzung mit den Verbänden dann auch schon vielleicht der Grund oder die Ursache, warum ihr diese Tagung dann gemacht habt, weil es ja noch was anderes, sich intern damit zu beschäftigen, als dann, wie ihr das jetzt gemacht habt, eben da eine Tagung zu organisieren, die auch für Menschen von außen offen war. Also warum habt ihr das in Form dieser Tagung gemacht?
Genau, also es ist einfach in der internen Arbeit ist irgendwann deutlich geworden, dass das Solawi-Netzwerk natürlich nicht das einzige Netzwerk oder der einzige Verband ist, der mit rechten Vereinnahmungsversuchen zu tun hat und dass es einfach total sinnvoll ist, sich da zu vernetzen und Erfahrungen auszutauschen. Also das war so das eine, aber auch, dass es da einfach einen riesigen Bildungsbedarf gibt, so in der Szene, also sowohl bei uns im Netzwerk, aber eben auch bei den anderen Verbänden und auch bei Praktikerinnen und Praktikern, die selber irgendwie auf dem Acker stehen oder irgendwie Höfe haben. Und genauso, das waren so die beiden zentralen Punkte. Wir wollten ein Weiterbildungsangebot schaffen und gleichzeitig eben Erfahrungsaustausch, Vernetzung und auch die Möglichkeit so zur gemeinsamen Strategiebildung quasi bieten.
Und was wurden dann für Themen angesprochen? Es gab ja diverse Panels, Workshops. Ja, vielleicht kannst du da mal kurz sagen, was da alles so lief.
Genau, also insgesamt war das ja ein Online-Format mit so am Ende so 150 Teilnehmenden, würde ich sagen. Wir haben so ja irgendwie über 20 Workshops organisiert. Es gab Impulsvorträge Und ich würde sagen, es gab so ja, drei Schwerpunkte. Es gab sowohl inhaltlichen Input dazu, was gibt es überhaupt für verschiedene Strömungen, also für verschiedene rechte Strömungen innerhalb von Ökologie. Da ging es um völkische SiedlerInnen, da ging es um die Anastasia-Bewegung, um die neue Rechte. Es ging auch viel um Verschwörungserzählungen, also so inhaltlichen Input quasi. Dann gab es verschiedene Angebote zur Fallbesprechung, also vor allem die mobilen Beratungen gegen Rechtsextremismus haben Workshops angeboten, wo Leute einfach Fälle mitbringen konnten und wo es sehr konkret um den Umgang dann mit der Konfrontation mit Rechten ging. Und Argumentationstrainings gab es noch, auch mit unterschiedlichen Schwerpunkten gegen Verschwörungsideologie, gegen rechte Parolen.
Ohne jetzt konkrete Fälle zu nennen, aber kannst du abschätzen, wie häufig sowas vorkommt, wie viel Auseinandersetzung da dann wirklich ganz praktisch geführt werden muss?
Also genau, ich kann keine Zahlen nennen, würde ich sagen, aber es ist offensichtlich geworden, dass jeder Verband und jedes Netzwerk damit zu tun hat, also schon zu tun hatte und auch aktuell zu tun hat. Genau, und dass es vor allem, also es ist wirklich ein Thema in Gesamtdeutschland ist, also dass es da tatsächlich auch jetzt keinen bemerkenswerten Unterschied zwischen Ost und West gibt, sondern dass es tatsächlich überall ein Thema ist. Ja, ich glaube, ich kann dir gerade keine konkreten Zahlen nennen, aber es ist sehr deutlich geworden, dass sich alle Verbände auch bereits damit auseinandergesetzt haben vor der Tagung, weil es einfach diesen Bedarf gibt.
Bevor wir von Charlie eine Einschätzung der Ergebnisse hören, möchte ich euch einen kurzen thematischen Einblick in ein paar der Inputs und Workshops geben. Ich bin jetzt verbunden mit Yannick Passaik. Er arbeitet als Bildungsreferent in der Fachstelle Radikalisierungsprävention und Engagement im Naturschutz, kurz FAHN. Hallo Yannick.
Hallo.
Stell uns doch mal kurz vor, was FAHN denn eigentlich ist und was dort deine Aufgabe ist.
Ja, FAHN ist, wie du schon sagtest, eine Fachstelle, die sich mit der Radikalisierungsprävention im Bereich des Naturschutzes auseinandersetzt. Es ist ein gemeinsames Projekt der Naturfreunde und der Naturfreunde Jugend Deutschland und wurde 2017 gegründet. Und wir haben uns vor allem zur Aufgabe gemacht und setzen das auch um, dass wir Informationen, Beratung und Qualifikation anbieten in den Themenfeldern Rechtsextremismus und ökologischen Fragen, das heißt im Bereich des Umweltschutzes, des Naturschutzes und verstärkt in letzter Zeit auch daran anknüpfend im Bereich des ökologischen Landbaus zum Beispiel. Da bieten wir Qualifikationen für MultiplikatorInnen an. Das machen wir im Zuge unseres Projektes Naturschutzraum jetzt seit 2020 ganz verstärkt, um auch in den ländlichen Raum hineinzuwirken. Quasi diese MultiplikatorInnen aus Umweltverbänden, aus Anbauverbänden und aus der politischen Bildungsarbeit dazu zu qualifizieren, mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen zusammenzuarbeiten und für die Gefahren von rechter Einflussnahme zu sensibilisieren und rechtzeitig zu erkennen für einen demokratischen Natur- und Umweltschutz.
Ja, da rein passt dann wahrscheinlich auch der Workshop, den ihr auf der Tagung rechte Tendenzen im Ökolandbau beim Netzwerk Solidarische Landwirtschaft jetzt angeboten habt. Der hieß Ökologie in der neuen Rechten. Warum ist denn aus eurer Sicht gerade dort, also beim Ökolandbau und auch in solidarischen Landwirtschaftsbetrieben, es notwendig, sich mit den Themen zu beschäftigen?
Ja, der Anlass der Tagung zeigt ja schon, dass es notwendig ist, sich überhaupt mit dem Phänomen, was wir so als rechte Landnahme bezeichnen, zu beschäftigen, nämlich die grundsätzliche Strategie extrem rechter Strukturen. Das ist nicht nur die neue Rechte, mit der wir uns jetzt speziell beschäftigt haben in diesem Workshop, sondern verschiedener rechter Gruppierungen, eben eher im ländlichen Raum Fuß zu fassen. Also dort ist es einfacher, aufgrund von billigen Immobilienpreisen zum Beispiel, sich Rückzugsorte zu schaffen für ideologische Bildung, für Einfluss auf die Zivilgesellschaft und eben da ihr völkisches Gedankengut zu verbreiten. Und das ist jetzt nicht immer nur damit verbunden, dass es im ländlichen Raum ist, sondern das hat durchaus auch eine ideologische Komponente. Und da wollten wir mit unserem Workshop mit dem Ökologieverständnis der neuen Rechten darauf aufmerksam machen, dass nämlich gerade der ländliche Raum und die Naturverbundenheit und eben das ökologische Wirtschaften möglichst losgelöst von Globalisierung und eben so eine Konzentration auf regionales Wirtschaften eine ganz wichtige Komponente extrem rechter Ideologie ist. Und das ist nichts Neues. Das war schon seit dem Aufkommen der völkischen Bewegung vor gut 130, 140 Jahren so. Und das zieht sich als das, was früher mal als Blut- und Bodenideologie bekannt war, heute bei neuen Rechten vielleicht als Ethnopluralismus genannt wird, eigentlich so durch die Geschichte. Und da wollten wir so ein bisschen darauf aufmerksam machen in diesem Workshop, dass diese ökologischen Gedanken durchaus auch immer eine wichtige Rolle spielen. Und dann im Bereich für die Solawis ist es dann halt interessant, wenn sich dann ein Biohof von extrem rechten Akteuren eben in diesem Netzwerk anmeldet, Teil des Netzwerks sein will, vielleicht ein eigenes betreibt oder auch Teil eines biologischen Anbauverbandes werden will, um die damit verbundenen Vorteile der Vermarktung schließlich auch zu bekommen, aber mit dem Weltbild und vielleicht auch politischer Arbeit, die da eben hintersteckt, überhaupt nicht einhergeht mit dem, für was die Verbände eigentlich stehen.
Ich habe ja selbst auch an dem Workshop teilgenommen und ihr habt ja angefangen mit ein paar Aussagen, wo wir als Teilnehmende uns dann dazu positionieren sollten. Und es war ja schon ein bisschen erschreckend, als Ergebnis dann festzustellen, dass zu den meisten Aussagen eigentlich fast alle zustimmen konnten und ihr dann aufgelöst habt. Das hat aber einer von den neuen Rechten gesagt. Also das war so für mich als Teilnehmender eine spannende bis erschreckende Geschichte. Gab es sonst noch irgendwas, wo ihr sagen würdet, das oder wo du sagen würdest, das ist ja eine Besonderheit dabei oder ist sonst noch irgendwie was zutage getreten? Habt ihr Rückmeldungen bekommen, was die Teilnehmenden so aus dem Workshop mitgenommen haben?
Generell würde ich sagen, deine Reaktion, die du beschreibst, die erleben wir sehr oft. Also wir machen diese Workshops ja auch schon häufiger und machen das ja auch gezielt so ein bisschen mit einer kleinen Provokation, um ein bisschen darauf aufmerksam zu machen und auch einen Reflexionsprozess anzuregen. Okay, in aller Kürze stimmt man vielleicht aus einer demokratischen Sicht solchen Forderungen zu, wenn sie nicht weiter ausformuliert sind. Und damit wollen wir direkt schon so diesen Reflexionsprozess eben anregen. Okay, man muss vielleicht fragen, was dahinter steckt. So, es ist nicht nur die Forderung, sondern was ist noch das Gesellschaftspolitische, was hinter so gleichen Forderungen auch stecken kann. Und das ist immer wieder aufs Neue interessant, dann eben auch Stimmen von den Teilnehmenden zu hören, die dann sagen, oh, das hätte ich jetzt aber nicht so gedacht und da muss ich mir vielleicht selber nochmal Gedanken machen, wie ich meine eigenen Gedanken formuliere oder mich vielleicht auch selbst hinterfragen, wo wir dann ja dann eben in einem nächsten Schritt, und das war für mich an diesem Workshop ganz besonders spannend, auch sagen, was bedeutet das eigentlich für uns als demokratische Verbände, was bedeutet das für die gesellschaftliche Mitte oder wie auch immer. Das heißt, man nimmt sich einmal die extreme Rechte als Anknüpfungspunkt, so wie denken die, merkt, okay, da gibt es vielleicht Gemeinsamkeiten und dann setzt man eben auch Reflexionsprozesse in Gang, um auch Phänomene von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit letztlich nicht nur an den Rechten ranzudrängen und sagen, das hat mit der Mehrheitsgesellschaft nichts zu tun, sondern auch schauen, vielleicht ist das ja doch, wie viele Studien zeigen, eben Teil oder Probleme der ganzen Gesellschaft mit Diskriminierungsformen. Und in diesem Workshop, das wirst du dann ja auch mitbekommen haben, fand ich es besonders spannend, dass noch eine Teilnehmerin aus einer, die muslimischen Glaubens war, aus einer betroffenen Perspektive auch berichtet hat, wie sie doch eben in der Landwirtschaft und auch in einer sich als links verstehenden Landwirtschaft, Gemeinschaft war es, glaube ich, sich mehrfach und ganz stark Diskriminierung ausgesetzt gesehen hat. Und nochmal diese Perspektive geöffnet hat und oder eröffnet hat für die sonst, glaube ich, sehr homogene Schicht der anderen Teilnehmenden, zu sagen, da müsste wirklich mal ein bisschen mehr drauf geachtet werden und das auch mal in den Blick genommen werden und wirklich sehr eindrücklich geschildert hat, wie das Leben im ländlichen Raum in bestimmten Bereichen für Menschen, die nach außen öffentlich oder offensichtlich muslimischen Glaubens sind, auch sein kann und dass es eben nicht damit getan ist, sich von der extremen Rechten abzugrenzen, sondern eben auch diese Reflexionsprozesse im demokratischen Spektrum deutlich in Richtung rassismuskritischer Arbeit fortgeführt werden müssen.
Ja, das ist mir tatsächlich auch aufgefallen. Da gab es ja dann am Ende auch noch eine Diskussion darum, inwieweit dazu eben auch gehört, die Betroffenen überhaupt von Anfang an damit einzubeziehen. Hast du denn auch noch an anderen Teilen der Tagung teilgenommen und war da noch was Spannendes dabei, was du mit uns teilen wollen würdest?
Also ich habe an dem kompletten Montag teilgenommen. Morgens waren wir auch mit einem Einstiegsvortrag vertreten. Da war jetzt nicht so viel Raum für Diskussion leider an dieser Stelle. Aber wie du sagtest, das war ja ganz spannend, dass dann doch auch noch ein Raum für betroffene Perspektiven geschaffen wurde, relativ schnell. Da finde ich, hat die Tagungsleitung sehr gut reagiert. Ich fand besonders spannend am Abend des Montags noch die Diskussion, die Podiumsdiskussion zwischen verschiedenen VertreterInnen der Anbauverbände, des Solawi-Netzwerks und des Permakulturinstituts, die nochmal alle ihre Erfahrungen geteilt haben. Was haben sie eigentlich für Probleme oder wo gab es mal Probleme und wie sind sie damit umgegangen, explizit mit völkischen SiedlerInnen oder mit Reichsbürgern oder auch ähnlichen Bewegungen wie der Anastasia-Bewegung, die es so im ländlichen Raum gab. Und besonders deutlich kam für mich da auch hervor, dass es dort seit vielen Jahren in diesen ganzen Verbänden schon Auseinandersetzungen damit gibt, die mal mehr, mal weniger greift, aber jetzt in den letzten Jahren nochmal verstärkt aufgenommen wird und einige Verbände auch eben sich deutlich positionieren mit Satzungen, mit Leitbildern, aber was, glaube ich, viel wichtiger ist, eben auch Bildungs- und Aufklärungsarbeit in dem Themenfeld für ihre eigenen Mitglieder anbieten. Das finde ich dann auch immer ganz wichtig. Mit Satzungen und Leitbildern ist schon mal ein guter Schritt erreicht, aber es muss ja auch gelebt werden und man muss es ja auch erkennen im tatsächlichen Leben. Und ein weiterer Aspekt, der jetzt nicht sonderlich überraschend war, aber was ich nochmal gut fand, dass es in dieser öffentlichen Podiumsdiskussion erwähnt wurde, ist, dass sehr auffällig war mit oder seit Beginn der Corona-Pandemie mit verschwörungsideologischen Äußerungen, mit Bezügen zur Querdenkenbewegung und Ähnlichem, dass das auch im Ökolandbau deutlich zutage getreten ist und sich dort aber auch die Verbände entsprechend kritisch positionieren und das teilweise auch schon sehr früh gemacht haben und da auch intern dann harte Auseinandersetzungen hatten darüber, aber auch standhaft geblieben sind.
Ja, also das fand ich auch ein sehr spannender Teil. Und es ist ja auch die Frage, vor denen die Verbände stehen, dass sie, wenn sie neue Leute aufnehmen wollen, dann ja irgendwie vor dem Problem stehen, wie erkenne ich das denn? Ja? Und ich glaube, da wurden ja einige Anhaltspunkte auch gegeben und sie haben eben mit ihren Satzungen und so weiter da auch jetzt Mittel und Möglichkeiten an die Hand genommen, sage ich mal. Das ist schon ganz gut. Ihr seid ja mit eurem Naturschutzraumprojekt jetzt auch vermutlich weiter, gerade eben im ländlichen Raum unterwegs. Was sind denn da so die Schwerpunkte eurer Arbeit? Was tut ihr da?
Ja, schwerpunktmäßig bilden wir eben die anfangs schon erwähnten MultiplikatorInnen aus, die dann im ländlichen Raum Bildungsveranstaltungen, Sensibilisierungsveranstaltungen, Informationen, Aufklärung anbieten. Das heißt, wir konzentrieren uns schon explizit auf die Natur- und Umweltschutzverbände gemäß unseres Förderauftrags. Aber da zählen wir auch die Anbauverbände des ökologischen Landbaus mit dazu und bieten dort eben diese Qualifikationsmaßnahmen an, kommen dann dahin, ist jetzt im Zuge Corona nicht so ganz einfach, bieten wir auch viel online an, aber wollen auf längere Sicht auch da einfach vor Ort sein, damit auch diese politische Bildung und Aufklärung nicht nur in den Städten stattfindet, sondern auch im ländlichen Raum, wo die Probleme dann eben auch sind und auch nochmal ganz anders gelagert sind. Ein zweiter wichtiger Teil dieses Projekts Naturschutzraum ist, dass wir in Zusammenarbeit mit einigen Hochschulen, die in den sogenannten grünen Berufen wie Naturschutzarbeit, Nachhaltigkeitsstudien oder auch eben der Agrarwissenschaft, ökologischen Agrarwissenschaft, Ausbildung anbieten, Studien anbieten, dass wir dort an einem Online-Seminar arbeiten, das letztlich implementiert werden soll in die Curricula der Studiengänge, dass zumindest die Menschen, die später potenziell mal im ländlichen Raum irgendwas mit Natur- und Umweltschutz zu tun haben, schon mal von dieser Problematik gehört haben. Denn das erleben wir immer wieder. Das ist, da fragen wir auch gerade den Bedarf der Hochschulen ab, dass das nicht sonderlich viel vorkommt und dass die Menschen einfach gar nicht von diesen Verknüpfungen gehört haben und es einfach nicht bekannt ist. Und da wollen wir einfach diesen Ansatz ein bisschen größer anfangen, eben an den Hochschulen das zu implementieren. Und für ein demokratisches Miteinander schadet das sicherlich nicht, wenn alle Menschen, die dann später mal dort tätig sind, auch schon mal davon gehört haben und dafür auch dann sensibilisiert sind, um sich da auch letztlich dann gegen zur Wehr setzen zu können, gegen Rechte. Unterwanderungs- und Vereinnahmungsversuche.
Ja, ich denke auch, das ist ein sehr wichtiger Punkt, gerade an der Stelle. Da wünsche ich euch viel Erfolg dabei, dass das auch funktioniert und dass die Hochschulen und auch die Studierenden das annehmen. Ich bedanke mich für das Gespräch bei Jannik Passaik, der als Bildungsreferent bei FAHN, der Fachstelle Radikalisierungsprävention und Engagement im Naturschutz, arbeitet. Vielen Dank.
Ich danke auch.
Geborgte Zukunft. Denn wir haben euch die Welt nur geliehen.
Bei mir am Telefon ist jetzt Lisa Geften von der Amadeo Antonio Stiftung. Sie arbeitet dort als Leiterin der Fachstelle für politische Bildung und Entschwörung. Auf der Tagung hat sie einen Workshop zu Wachstumskritik von Rechts angeboten. Darüber möchte ich jetzt mit dir sprechen. Hallo Lisa.
Hallo Uwe, danke für die Einladung.
Du beschäftigst dich mit Wachstumskritik von Rechts. Weshalb ist es aus deiner Sicht notwendig?
Als ich das erste Mal auf das Thema rechte Wachstumskritik gestoßen bin, war ich zunächst total irritiert, da ich dieses Thema bis dahin als genuin linkes wahrgenommen hatte und auch insbesondere in der politischen Strömung des Rechtskonservatismus zeichnet sich diese Strömung ja eher durch einen positiven Bezug auf anhaltendes Wirtschaftswachstum aus. Und in diesem politischen Spektrum fungieren auch wachstumskritische Stimmen traditionell eher als klassische Feindbilder, wie man zum Beispiel an der massiven Ablehnung von Klimaaktivistinnen wie den Jugendlichen von Fridays for Future oder Greta Thunberg sieht. Und vor diesem Hintergrund war ich überrascht, dass auch Stimmen aus der politischen rechten Wachstumskritik formulieren und wollte mich dann im Rahmen meiner Abschlussarbeit an der Uni damit auseinandersetzen, was es mit diesem Phänomen auf sich hat.
Du hast gesagt, die rechtskonservativen und noch weiter rechtsstehenden Kräfte vertreten ja so ein Wachstumsparadigma. Wer oder welche Strömung ist denn dann von Rechtswachstum kritisch?
Also einen affirmativen und teils sogar expliziten Bezug auf die Postwachstumsbewegung habe ich insbesondere aus der sogenannten neuen Rechten und völkischen Rechten wahrgenommen.
Und was unterscheidet die dann in ihrer Argumentation oder Begründung von der linken Wachstumskritik, die du ja schon gesagt hast, eher vermutet hättest oder wo du sie vermutet hättest? Was ist dann der Unterschied?
Ein wichtiges Merkmal rechter Wachstumskritik ist, dass sie gar nicht den Anspruch formuliert, ein gutes Leben für alle Menschen realisieren zu wollen. Also man kann dabei feststellen, dass sie in letzter Instanz immer auf die Erhaltung des sogenannten deutschen Volkes abzielt und dieses auch als biologische Einheit definiert. Also sie geht da drin von nicht veränderbaren Kultur, sogenannten Volksmentalitäten aus. Und in diesem Denken wird den deutschen Menschen dann eine besondere Affinität für Konsumverzicht und Selbsthärte zugeschrieben. Auch eine Eigenschaft, die in der rechten Weltanschauung bitter notwendig ist, weil man sich so einen permanenten Kampf zwischen den, Anführungszeichen, verschiedenen Völkern imaginiert und dabei immer um die Arterhaltung, also in Anführungszeichen wieder, des deutschen Volkes besorgt ist. Also man merkt das dann auch daran, dass es eine sehr rassistisch motivierte Überbevölkerungskritik formuliert wird, die auch dann mit autoritären, paternalistischen Forderungen einhergeht, wie Geburtenkontrollen im globalen Süden. Ebenfalls findet man dort einen starken Antimodernismus. Also es gibt so eine ganz krasse Verklärung von den vermeintlich guten alten vorglobalisierten Zeiten. Und es wird ein kulturpessimistisches Weltbild vertreten mit einem ganz klaren Gut-Böse-Schemata. Also Errungenschaften der modernen Gesellschaft wie Menschenrechte oder Universalismus werden ganz klar abgelehnt. Und in der Tradition sieht man dann auch, dass sie tatsächlich sogar kapitalismuskritisch auftreten, aber stark antisemitisch. Das bedeutet, dass strukturelle Verhältnisse personifiziert werden und es wird immer nach konkreten Schuldigen für eigentlich systemische Probleme benannt. Und genau, das ist ja ein Unterschied gefragt. Also eine linke Wachstumskritik oder ich würde auch sagen jegliche Wachstumskritik, welche sich unterscheiden möchte von solchen menschenverachtenden Ideologien, tut das nicht automatisch dadurch, dass sie sich selbst als links definiert, sondern dadurch, dass sie andere Inhalte vertritt und nicht in bestimmte Fallstricke, sage ich mal, läuft und versucht, diese zu vermeiden.
Du hast jetzt auf der Tagung einen Workshop genau zu dem Thema angeboten. Was war dir denn wichtig, dabei zu vermitteln?
Mir war es wichtig, eine selbstkritische Auseinandersetzung mit dem Phänomen und auch ein Hinterfragen der eigenen Positionen anzuregen. Also sowas wie, positioniert sich meine Gruppe klar gegen Rassismus und Nationalismus? Argumentieren wir mit globalen Gerechtigkeitsforderungen, wie zum Beispiel Klimagerechtigkeit? Oder wird eine Gruppe Menschen gegen eine andere ausgespielt, wird ein Sündenbock gesucht? Insgesamt würde ich sagen, ging es mir vor allen Dingen darum, zu sensibilisieren, dass es Wachstumskritik von rechts gibt und aufzeigen, dass es in diesem Feld auch rechte Akteure und Denkstrukturen gibt. Und ich hoffe, dass ich dadurch einen kleinen Beitrag leisten konnte, dass die Teilnehmenden ihren Blick für die Thematik schärfen konnten und sich in Zukunft sich und ihre Strukturen noch besser reflektieren und auch wirksam gegen rechte Strukturen abgrenzen können.
Und wie war da dein Eindruck am Ende des Workshops? Hat das funktioniert? Gab es da Ansätze oder gab es eher kontroverse Diskussionen, wo du sagen würdest, da hättet ihr auch noch lange weiter diskutieren können oder sogar müssen?
Mein Eindruck war, dass das Thema von den Teilnehmenden sehr gut aufgenommen worden ist, dass viele sich auch schon zuvor damit auseinandergesetzt haben. Es gab viele wertvolle Beiträge und ein großes Interesse an der Auseinandersetzung mit dem Phänomen. Und eine Teilnehmerin hat mir sogar nach der Veranstaltung geschrieben und gesagt, nach dem Workshop bei sich festgestellt hat, dass sie jetzt viel wachsamer und sensibler an bestimmte Begriffe und Konzepte in Diskussionen herangeht. Ja, und wenn ich solche Effekte bei Menschen auslöse nach den Workshops, freue ich mich natürlich total darüber und konnte mir dann sagen, Ziel erreicht.
Da würde ich gerne nochmal nachfragen, waren die denn vorher eigentlich auch schon sozusagen auf deiner Seite oder vorgeprägt und du hast quasi die Überzeugten noch überzeugter gemacht oder hast du da auch wirklich vielleicht einen Punkt getroffen, über den sie vorher noch gar nicht so richtig nachgedacht hatten? Dass die eben anfällig sind für so rechte Ideologien oder Argumentationsmuster, wenn sie Wachstumskritik betreiben?
Ja, eine Teilnehmerin war auch dabei, die ich schon in einem anderen Kontext mal kennengelernt hatte, die damals mit der ich diskutiert hatte, die damals auch einen Text von mir gelesen hatte. Und das war für mich damals eine sehr schöne Erfahrung, weil sie dann auch gesagt hatte, sie hat sich in dieser Konfrontation damit, das ist ihr das erste Mal aufgefallen, dass es auch möglich ist, dass man bestimmte Ansichten vertritt, die vielleicht sogar menschenfeindliche Implikationen haben können, wie zum Beispiel die typische Überbevölkerungskritik und wo damals dann der Anstoß auch gesetzt worden ist, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen.
Das klingt auf jeden Fall sehr gut. Du arbeitest jetzt bei der Amadeo-Antonio-Stiftung. Was sind denn da die Schwerpunkte deiner bzw. auch eurer Arbeit? Hat es da auch was mit dem Thema zu tun?
Ja, das Ziel von unserer Stiftung ist, dass wir die Zivilgesellschaft, also demokratische Zivilgesellschaft, in der Auseinandersetzung gegen Rassismus, Antisemitismus und Rechtsextremismus bestärken wollen. Ich persönlich arbeite in einem Projekt, welches sich mit politischer Bildung und Verschwörungserzählung beschäftigt und dort entwickeln wir zurzeit pädagogische Konzepte, um gezielt Menschen über 40 Jahren im kritischen Umgang mit Verschwörungsideologien zu unterstützen.
Ja, das klingt ja auf jeden Fall sehr spannend, eure Arbeit und leider auch noch immer sehr notwendig. Da wünsche ich euch weiterhin viel Erfolg und vielen Dank für den spannenden Workshop und das Interview.
Sehr, sehr gerne. Danke für dein Interesse.
Als nächstes hören wir den Beitrag von Laura. Der Beitrag beschäftigt sich mit den völkischen ZiedlerInnen. Ein umfangreiches und spannendes Thema, doch leider steht mir hier nur eine Stunde Sendezeit zur Verfügung. Deswegen weise ich darauf hin, dass der ganze Beitrag in der Mediathek von Radio Frei unter www.radio-frei.de zum Nachhören bereitgestellt ist.
Ich sprach über dieses Thema mit Steffen Kühne, dem Referenten des Workshops. Steffen Kühne ist stellvertretender Direktor der Akademie für politische Bildung und Referent für sozialökologischen Umbau bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
Du hast ja im Rahmen einer Tagung vor kurzem einen Workshop zum Thema völkische SiedlerInnen gegeben. Und dabei interessiert mich als erstes, wer denn die Völkischen eigentlich überhaupt sind. Also woran man völkische SiedlerInnen erkennen kann und welche Ideologien die denn vertreten.
Das finde ich gleich eine ziemlich komplizierte Frage, weil es gar nicht einfach ist, das so abzugrenzen. Im Grunde genommen sind in Deutschland Nazis oder extreme Rechte, wie man das fassen möchte, eigentlich alle völkisch. Das heißt, das ist ein zentrales Element ihres Denkens. Das geht bis in das, was wir als rechtspopulistisch bezeichnen, also die AfD. Ich würde sogar sagen, auch weite Teile des konservativen Spektrums haben große Anteile völkischen Denkens drin. Insofern sind eigentlich alle Nazis und auch die hippen neuen Neo irgendwas, die haben das alle dabei. Gleichzeitig gibt es sowas, würde ich sagen, wie eine völkische Szene, die sich etwas enger fassen lässt. Also das sind Gruppen und Netzwerke, in denen ganz bestimmte Elemente nochmal eine stärkere Rolle spielen und die sich auch sonst in einigen von anderen Neonazi-Gruppen abgrenzen lassen. Und wir haben das ja vor allem im Kontext dieser SiedlerInnen diskutiert. Und ich glaube, das ist quasi auch was, was die meisten wahrscheinlich schon mal gehört haben, dass Menschen in vor allem ländlichen Räumen auftreten, die dort zwar nicht als aggressive Rechte unterwegs sind, sondern eher als die Nachbarin von nebenan, die vielleicht etwas komische Namen für ihre Kinder vergeben, traditionelle Kleidung tragen und so seltsame Feste im Wald feiern mit vielen Freunden, die dann ab und zu vorbeikommen, die aber eben im Kern stramme Rassisten sind und auch durchaus programmatisch auf ihr Wohnumfeld wirken wollen. Das ist so ein bisschen diese engere völkische Szene.
Wo du jetzt schon die Traditionen angesprochen hast, wie ist denn das Verhältnis der völkischen Siedlerinnen zur Religion und vor allen Dingen zum Christentum?
Ich glaube, das ist mitunter recht schwierig, weil es auch wieder darauf ankommt, wen haben wir hier genau am Wickel. Völkische SiedlerInnen und Siedler, das ist ja auch ein Begriff, der gar nicht so scharf zu trennen ist. Es gibt im Moment eine ganze Reihe von, ich würde mal sagen, Siedlungsbewegungen. Da haben wir Nazis aus einem eher esoterischen Spektrum, ne, diese ganze Anastasia-Bewegung und so weiter. Die, würde ich sagen, haben auch natürlich fragwürdige religiöse Bezüge zu quasi eigentlich, ich würde sagen, Fantasiewelten, muss man also ziemlich direkt so sagen. Es gibt in dem völkischen Spektrum auch Versuche, so neuheidnisches Denken wieder rauszuholen. Und es gibt, glaube ich, auch relativ viele, wenn die von sowas sprechen wie der Offenbarung des Göttlichen, dann meinen die jetzt damit nicht Jesus. So, also das muss man auch sagen. Es gibt Bezüge zur Religion, die, ich würde sagen, eher was Naturreligiöses haben. Und das hat dann wieder mit so einem, naja, ich sag mal so, mit so einem Zurückgreifen auf sowas wie Naturgesetze zu tun, weil alles, was sie tun und was sie lassen, damit begründet wird, dass es in so einem göttlichen, natürlichen und deswegen auch nicht diskussionswürdigen Gesetzen zu tun hat. Es gibt auch natürlich Teile der extremen Rechten, die sich aufs Christentum beziehen, aber da gibt es dann teilweise auch Keile, weil also gerade in der völkischen Szene das Christentum selbst auch stramm abgelehnt wird. Und ja, wenn man also sozusagen wirklich skurrile Sachen sucht, es gibt auch Kontexte von Leuten, die quasi die alte germanische Götter auch in einer Art und Weise wiederbeleben, die auch zum Teil schon jenseits von Folklore ist. Also es gibt tatsächlich Leute, die sich dort auch religiös so unterbringen. Aber das ist ein ich würde sagen, ein relativ ausgefächertes Feld. Das lässt sich so nicht sagen. Was, glaube ich, wichtig ist, dass es am Ende bei denen allen eine Einigkeit gibt, dass das, was wir vielleicht generell mit Religion verbinden, wo in allen großen Weltreligionen eigentlich der Mensch im Mittelpunkt steht. Vielleicht nicht so, wie der Papst es dann im Einzelnen interpretiert, aber die Grundidee ist ja dann doch immer eigentlich eine relativ positive, auf die sich, mit der sich Brücken bauen lassen. So werden zumindest die meisten Religionen interpretiert. Und egal, ob du jetzt Neonazi bist, der Mitglied der katholischen Kirche ist, oder ob du neuheidnischen Religionen oder irgendwelchen anderen, ich sag mal, kruden Weltanschauungen angehörst, das ist natürlich eine Interpretation von Religion, der die nicht folgen. Also am Ende läuft es immer auf Abgrenzung, Ausgrenzung und ich würde sagen in der Konsequenz auch notwendigerweise auf Gewalt hinaus.
Ja, zum Thema Gewalt frage ich mich, ob du ein paar aktuelle Beispiele für völkische Siedlungen in Deutschland nennen könntest und auch für Konflikte, die es dann mit solchen Siedlungen dann gibt, zum Beispiel mit der ansässigen Bevölkerung.
Es gibt viele Ortskonflikte mit völkischen Siedlern und Siedlern. Auch hier ist, glaube ich, wichtig hervorzuheben, dass die, sag ich mal, engere Subkultur der völkischen Siedler, von denen wir sprechen, eigentlich mehrheitlich so auftreten, dass sie nicht in allzu große Konflikte mit ihrem Umfeld geraten. Es fallen vielen Leuten aus Medienberichten dann immer Orte wie Jameln in Mecklenburg-Vorpommern ein. Und das sind Neonazis, die aufs Land gezogen sind, die dort auch ein klassisches Siedlungskonzept fahren, also wo entweder einzelne Leute schon sind oder gezielt hinziehen und man versucht dann, andere Leute dorthin zu bekommen, Fuß zu fassen. Und da wird es sehr aggressiv gemacht. Und es gibt viele Beispiele im ländlichen Raum, wo es auch mit Neonazis, die gezielt dort versuchen, sich zu verankern, viele Konflikte gibt. Man muss, glaube ich, aber ein bisschen unterscheiden, weil das eigentlich Interessante ja ist, diese Strategien im Verborgenen sich anzugucken. Das heißt, die Neonazis, die kann man für fast jedes Bundesland Beispiele finden, auch mit ihrem Dorf in so einer Art offenem Kleinkrieg leben, die sind oft nicht unbedingt diese traditionelle völkische Szene. Das sind oft Leute, die man vielleicht gar nicht erkennt oder die von ihren Nachbarinnen und Nachbarn vielleicht als alternative Öko-Hippies oft angesehen werden, die sich auch versuchen, aus bestimmten Sachen rauszuhalten. Da gibt es durchaus Bezüge auch zu solchen Gruppen, die gewaltvoller arbeiten. Das ist sozusagen alles auch ja inzwischen ziemlich bekannt und recherchiert. Aber ich glaube, das wirklich Interessante ist, dass die Strategien sehr häufig so aussehen, dass man genau das vermeidet. Und das lohnt, glaube ich, auch den genaueren Blick. Denn man könnte ja zugespitzt sagen, der gefährlichste Nazi ist natürlich der, der als solcher auch noch gar nicht erkannt ist, weil es enorm schwierig macht für die Menschen in einer Stadt oder in einem Dorf, sich Gedanken darüber zu machen, wie sie damit umgehen. Wenn eigentlich gar nicht klar ist, dass hier Leute im Verborgenen eigentlich Netzwerke aufbauen und nach und nach versuchen, in so eine Dorfgemeinschaft zum Beispiel einzusickern. Das heißt nicht, dass dann unbedingt alle gleich eingeladen werden zu irgendwelchen Sonnenwendfeiern, die da rumwohnen. Aber es ist natürlich so, dass die Kinder dort zur Schule gehen, dass Leute sich auch kommunalpolitisch engagieren. Da gibt es Zivilgesellschaft, das reicht vom Chor bis zur Freiwilligen Feuerwehr. Und dort sind eben Leute, die nicht unbedingt als Schläger-Nazi auftreten, wie sozusagen man den klischeemäßig vielleicht imaginiert, sondern das sind Nachbarn von nebenan, die sagen freundlich guten Tag, die leihen dir Geräte aus und sind aber hintenrum mit einem Weltbild unterwegs, das früher oder später auch giftig wirkt dort, wo sie leben. Und das ist, glaube ich, das, was gerade bei diesen, ich sag mal, älteren Sippen und dieser völkischen Szene im Engeren das Ausschlaggebende ist. Es war ja auch einer der Gründe, weswegen wir im Rahmen der Tagung oder die solidarische Landwirtschaft gesagt hat, wir müssen uns mal damit befassen. Denn die Fälle, die so bekannt sind, da ging es ja eher darum, dass eher so zufällig dann rauskam, hier ist ein bestimmtes Projekt, also auf dem Hof oder eine Solawi, in bestimmten Netzwerken drin und keiner wusste das. Und dann wurde das öffentlich gemacht und dann haben die natürlich Kreide gefressen. Das ist was anderes als ein strammer Neonazi, der jetzt, sage ich mal, aus Westdeutschland vielleicht gerade nach Chemnitz gezogen ist. Das haben wir ja auch, dass sozusagen gerade in bestimmten Teilen Ostdeutschlands versucht wird, Rechte auch anzusiedeln, die dort natürlich nicht Kreide gefressen haben, sondern gleich auch recht militant auftreten und gewaltförmig. Das ist aber nicht die Norm, denn viele Völkische, die haben ja ein Wohnumfeld, leben dort mit Familien und mit Kindern und wollen auch nicht den ganzen Tag sozusagen im Krieg mit ihrem Umfeld leben, sondern ziehen eigentlich eine gewisse Zurückgezogenheit vor und suchen sich dann sehr gezielt Formen, wo sie auch öffentlich auftreten. Das heißt, die nehmen dann schon auch an politischen Veranstaltungen mal teil oder so. Aber unbedingt dort, wo sie leben, wirst du sie nicht sofort erkennen. Und das ist eigentlich das, wo wir das Gefühl haben, es macht Sinn, vor allem für Leute, die auf dem Land als Zivilgesellschaft aktiv sind oder aber auch in ökologischen Bewegungen aktiv sind, sich ein bisschen dafür zu sensibilisieren.
Ja, gerade wenn die Völkischen oft so subtil agieren und man sie gar nicht genau erkennen kann, hast du da trotzdem ein paar praktische Tipps, wie man die Leute vielleicht dann doch sozusagen entlarven kann und auch, was man als zum Beispiel als Anwohnerin oder als Mensch aus einer Solawi dann auch für Gegenstrategien entwickeln kann, um deren Ideologien Einhalt zu gebieten?
Sensibilisierungs- und Gegenstrategien müssen natürlich angepasst sein an das, was wir vor Ort haben. Und das wird an Einzelfällen auch recht unterschiedlich aussehen. Ich glaube, das muss man sagen. Es gibt keinen Baukasten, mit dem man jetzt sagen kann, so gehen wir dagegen vor. Was es, glaube ich, schon gibt, sind aber natürlich Erfahrungswerte. Was immer richtig ist, ist, glaube ich, sich schlau zu machen. Auch andere schlau zu machen. Es gibt durchaus Recherchen, es gibt Broschüren, es gibt Publikationen, es gibt auch durchaus eine Reihe von Namen und Projekten, die inzwischen bekannt sind. Ich glaube, sich hier mal zu informieren, ist grundsätzlich eine richtige Sache. Und dann würde ich sagen, in einer Solawi zum Beispiel, die das Gefühl hat, wir haben hier Leute dabei, die vertreten am Ende doch ein sehr hässliches Gedankengut, dass man das thematisiert, dass man als Projektzusammenhang, der man ist, ein Selbstverständnis bespricht und das vielleicht auch ganz klar sagt, bestimmte Sachen sollen hier keinen Platz haben. Grundsätzlich geht es, glaube ich, oft darum, völkischen SiedlerInnen oder völkischen Akteuren die harmlose Fassade vom, also Maskerade vom Gesicht zu nehmen, indem man das, was sie tun, an die Öffentlichkeit holt. Das ist nämlich sehr oft, wie gesagt, im Verborgenen. Und diese Schattenseiten dessen, was eben nicht unbedingt ihre private Lebensweise ist, das ist, glaube ich, schwer. Da kann ich immer noch sagen, sozusagen sehr erzkonservative Geschlechterbilder in einer Beziehung oder autoritäres Großziehen von Kindern finde ich persönlich ablehnenswert. Das sollte wahrscheinlich aber nicht die Schlagrichtung sein. Es geht dann eher darum, wo und wie Leute auftreten. Und ich glaube, dafür zu sorgen, dass Neonazis auch im ländlichen Raum kein ruhiges Hinterland haben, das ist eine gemeinsame Aufgabe. Die sieht dann im Konkreten sehr schwierig aus. Wenn du in einem kleinen Dorf bist, wo nicht nur ein Recht erlebt, sondern vielleicht mehrere, die sind dort sehr fest eingebunden, die sind vielleicht Mitglieder der Gemeindevertretung, die bringen sich aktiv ein, die haben bei vielen im Dorf einen guten Stand, dann kannst du nicht einfach rumlaufen und am besten noch mit irgendwelchen Ideen, die Leute aus der Großstadt mitbringen, wie man sozusagen Neonazis outet, in so einem Dorf agieren. Das wird nicht funktionieren, ist, glaube ich, auch nicht zielführend. Man muss, glaube ich, Verbündete suchen und mit denen langsam überlegen, was in der konkreten Situation angemessen ist. Ich würde sagen, es geht darum, einerseits sich abzugrenzen und auch andere dazu aufzufordern, sich von völkischem Denken und von völkischen Akteuren abzugrenzen. Und es geht, glaube ich, dann darum, Zivilgesellschaft hochzuhalten. Und da merken wir auch, dass wir wahrscheinlich jetzt recht schnell analysieren müssen, dass es viel damit zu tun hat, wie überhaupt progressive Gruppen und Akteure in ländlichen Räumen aufgestellt sind. Das hat ja Gründe, dass die Rechten nicht in die Großstädte ziehen. Das hat nicht nur damit zu tun, dass dort ein höherer Migrationsanteil ist oder dass einige von denen so ein ach so tiefes Naturverhältnis haben zu den Wäldern, zwischen denen sie dann da irgendwie in kleinen Städten wohnen, sondern das hat ganz klassisch auch damit zu tun, dass sie einerseits dort eine in ihren Augen homogenere Gesellschaft vorfinden. Es hat auch damit zu tun, dass sie dort weniger Widerstand erwarten. Und das ist wahrscheinlich auch in aller Regel richtig, dass sie dort mehr ihre Ruhe haben und sogar in bestimmten Räumen sich das, was sie von Volksgemeinschaft eigentlich für eine Vorstellung haben, vielleicht nicht komplett aufbauen können, aber dort relativ nah rankommen. Also zumindest näher als in anderen Kontexten. Und das macht viel Arbeit, sich damit auseinanderzusetzen. Ich würde aber sagen, die ist es wert. Und es ist es vor allem wert, dass Leute, die nicht in ländlichen Räumen leben und die vielleicht auch mit solchen Problemen eher aus Medien erfahren, dass die sich mit diesen Auseinandersetzungen solidarisieren. Das ist sozusagen ein oft vergessenes Feld. Aber wir haben eine Tendenz, dass weite Teile der gesellschaftlichen Rechten, vor allem der strammen Rechten, sich auf bestimmte Regionen in der Bundesrepublik orientieren, vor allem auf ländliche Räume konzentrieren. Also die NPD ist mal irgendwann mit dem Konzept national befreiter Zonen unterwegs gewesen. Da hat die konkrete Landnahme, also das gezielte Siedeln, nicht so einen zentralen Aspekt gehabt, aber viele andere Elemente. Es geht eigentlich darum, Räume zu schaffen, in denen man agieren kann, wo sie Nachwuchs generieren. Das sind zum einen ihre eigenen Kinder. Das sind aber eben auch Leute, die dort von bestimmten Lebenswelten, die da errichtet werden, auch angezogen sich fühlen und dann dort einsteigen. Und das ist also sozusagen an Gefahr für eine offene Gesellschaft, würde ich sagen, kaum zu überschätzen. Und deswegen ein Thema, das uns alle angeht und das mehr Aufmerksamkeit verdient.
Aber dann ist doch gleich meine letzte Frage im Anschluss, was denn die Hörerinnen hier in der Stadt, die vielleicht auch noch nicht mit dem Thema so viel zu tun hatten, weil sie einfach nicht damit in Berührung kamen, wie die sich denn jetzt für den Anfang weiter informieren könnten?
Ich würde vorschlagen, dass Leute, die mehr darüber wissen wollen, sich mal im Internet schlau machen. Dabei wird euch auffallen, dass es gar nicht so sehr viele Primärquellen gibt. Also bei anderen Themen, auch von Teilen der Nazi-Szene, kann man mit ein bisschen googeln, ja, wenn man das möchte und sich selber zutraut, auch mal selber gucken, was schreiben die da so, was erzählen die da so. Das ist bei der völkischen Szene gar nicht so einfach. Und deswegen lohnt es sich durchaus auch, nebenher Publikationen sich anzugucken von Journalistinnen und Journalisten oder Autorinnen und Autoren, die dazu gearbeitet haben. Es gibt eine Reihe ganz guter, auch aktueller Publikationen. Die Heinrich-Böll-Stiftung hat gerade eine Broschüre rausgebracht, die heißt Naturliebe und Menschenhass. Da geht es um völkische SiedlerInnen, vor allem in Ostdeutschland, aber auch in Hessen und Bayern. Und es gibt ein sehr gutes Buch von Andreas Speit und Andrea Röpke, das im vergangenen Jahr rausgekommen ist. Das heißt Völkische Landnahme, wo man mal so einen Einstieg in das Thema bekommen kann. Und ich glaube, das ist schon immer ein erster wichtiger Schritt, sich mal damit auseinanderzusetzen und vielleicht auch mit anderen ins Gespräch zu kommen. Denn das völkische Denken, das ist vielleicht ein wichtiger Punkt, den man noch machen sollte. Das darf man jetzt nicht als was ansehen, was bei einer Handvoll strammen Rechter vor allem eine Rolle spielt. Gerade die Kategorien, was ist eigentlich Volk und was ist sozusagen geteiltes Schicksal und wer gehört dazu und wer nicht und wie ist es mit Traditionen, worauf kommt es an, was soll bewahrt werden und so weiter. Dieses ganze Zeug, was uns in so einer extremen Reinform natürlich aufstößt, das gibt es in den softeren Varianten eigentlich überall um uns rum. Das gibt's auf Klassentreffen, auf Familienfesten, das gibt's vielleicht sogar im Freundeskreis, wenn ein paar Leute einen über den Durst getrunken haben. Und deswegen ist es, glaube ich, am Ende so einer Auseinandersetzung nicht nur wichtig, zu sagen, guck mal da, das sind die Nazis, von denen grenzen wir uns ab, sondern eben auch den Blick zu wagen, wo ist denn das, mit dem die da ideologisch hantieren, auch, ich sag mal, vielleicht direkt vor unserer eigenen Haustür präsent. Und was machen wir denn eigentlich damit?
Das war ein Interview mit Steffen Kühne von der Rosa-Luxemburg-Stiftung über völkische SiedlerInnen im ländlichen Raum. Wenn ihr euch weiter zu diesem Thema informieren wollt, seien euch nochmal die Broschüre Naturliebe und Menschenhass von der Heinrich-Böll-Stiftung und das Buch Völkische Landnahme von Andrea Röpke und Andreas Speit empfohlen.
Bei mir in der Leitung ist jetzt Antje, eine Teilnehmerin der Tagung, die als Projektkoordinatorin der Partnerschaft für Demokratie im Landkreis Sömmerda arbeitet. Schönen guten Tag, Antje.
Schönen guten Tag.
Warum hast du denn an der Tagung teilgenommen?
Ich habe an der Tagung teilgenommen, weil ich ein Stück weit in diesem Solabi-Netzwerk mit drin bin. Also ich hatte letztes Jahr das Glück, einen Ernteanteil zu haben und habe dann über den Newsletter der Solabi Erfurt e.V. von dieser Tagung erfahren und dachte mir, okay, das ist auf alle Fälle was für meine berufliche Situation. Ich arbeite nämlich, wie du schon gesagt hast, bei der Partnerschaft für Demokratie im Landkreis Sömmerda, also gleich nebenan von Erfurt. Und unsere Themen sind natürlich auch rechte Strukturen, rechte Tendenzen im ländlichen Raum und wollte mich natürlich über diese Tagung, über die Situation informieren, wie ist die Situation mit der Anästhesia-Bewegung und so weiter und so fort. Aber da kommen wir bestimmt später nochmal dazu. Also wie gesagt, einfach wichtig für die Arbeit und zu schauen, was kann ich für unser Netzwerk mitnehmen und unsere Leute da auch mit diesem Wissen zu versorgen.
Ja, welche Workshops hast du denn besucht?
Also ich habe 3 Workshops besucht. Das war am Montag bin ich mit dem Anästhesia Workshop gestartet, der wurde von der Anna Rosgen referiert. Sie arbeitet bei FARN, bei der Radikalisierungspräventionsstelle. Radikalisierungsprävention und Engagement im Naturschutz, also eine Fachstelle. Und sie hat, glaube ich, zwar ihre Abschlussarbeit über die Anästhesia-Bewegung oder Anästhesia-Bewegungen in Deutschland verfasst und hatte da im Prinzip Informationen von vor Ort, weil sie die Leute, die in diesen Siedlungen wohnen, interviewen und hat uns im Prinzip an ihrem Wissen ein Stück weit teilhaben lassen und wir konnten halt gut mit ihr in den Austausch treten. Das war der erste. Dann hatte ich das Glück, beim Workshop vom Hartmut Gutsche reinzukommen. Der ist systemischer Berater im Regionalzentrum für demokratische Kultur in Stralsund. Also das ist ein bisschen an die evangelische Kirche angedockt. Und er hat referiert über völkische SiedlerInnen, also vornehmlich im Bereich Mecklenburg-Vorpommern und hat aber uns Einblicke geben können in seine Arbeit, in seine Beratungsarbeit, wo er im Prinzip sozusagen Betroffene halt berät, die halt Kontakt mit Familien haben, die auch direkt im Demeter-Ökolandbau wirklich Gemüse vertreiben, also Gemüse anbauen und verkaufen und eben so dieses Netz mal aufgemacht, was bedeutet das eigentlich, wenn ich jetzt Nachbarin bin oder mein Kind ist mit deren Kindern befreundet und da konnte man im Prinzip mal so Handlungsstrategien abarbeiten. Genau, der nächste Workshop, der war mit Karl und Steffi, die beiden waren vom Bündnis auf den gegen rechts. Und da haben wir uns mit verschwörerischen Denken beschäftigt und Argumentationstechniken, wie wir im Prinzip da uns positionieren können und oder diskutieren können mit Leuten, die gute Geschichten irgendwie verbreiten.
Du hast ja jetzt schon einiges zu den Inhalten der Workshops gesagt. Es gab ja auch noch ein Rahmenprogramm. Hast du da noch was mitgenommen und war da was Interessantes und Spannendes für dich dabei?
Ja, da waren viele interessante Sachen dabei. Wir sind ja irgendwie am Montag, also als die Fachtagung begonnen hat, sind wir ja im Prinzip auch nochmal mit Input-Vorträgen gestartet. Also die einzelnen Referenten und Referentinnen haben auch nochmal so 10-minütige Inputs gegeben. Beziehungsweise es gab noch ganz zu Beginn einen Einstiegsvortrag, auch nochmal von der Fachstelle Radikalisierungsprävention und Engagement im Naturschutz. Da waren nochmal 2 Referentinnen, die nochmal uns so ein bisschen abgeholt haben, wo kommt denn das eigentlich alles her, so diese Ursprünge auch ein Stück weit. Das war interessant zu hören, weil dort gesagt wurde, dass Naturschutz und Ökologie ja irgendwie auch ein Stück weit aus dem völkischen Denken Ende des 19. Jahrhunderts entstanden ist, ne? Also so die Ursprünge nochmal klar zu machen, also da mussten sich wahrscheinlich einige auch nochmal neu orientieren, dass man sich bewusst werden lassen, also ich wusste es selber nicht und das war auf alle Fälle nochmal ein interessanter Aspekt, da so ein bisschen einen geschichtlichen Einblick zu erhalten. Und natürlich auch nochmal die Verankerung von dieser Thematik Naturschutz in der Zeit des Nationalsozialismus. Es gab ja dieses Reichsnaturschutzgesetz von 1935, was dann in Änderung auch bis 1976 galt. Also, ne, also diese Auswirkungen, ja, also wie gesagt, es waren eine ganze Menge neue Sachen mit dabei, die mir in dem Moment auch noch nicht bewusst waren. Also sehr interessant.
Das ist sicherlich auch schon was, was du dann mitnimmst, was du gerade geschildert hast. Gibt es sonst noch Sachen, die du für dich und deine Arbeit aus dieser Tagung mitnimmst, wo du auch vielleicht weiter da dich vertiefen willst oder Ähnliches?
Auf alle Fälle. Also ich war auf alle Fälle erstmal begeistert, dass es so viele Menschen gibt und Netzwerke und Expertinnen und Forschende, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Also da konnte ich sehr von profitieren im Rahmen dieser Vorträge und der Workshops. Genau. Und was für mich auch nochmal interessant war, dass eben die Positionen, wenn ich jetzt mal Platz sage, von rechts und links, sich auch ein Stück weit ähneln. Ne? Also die Ziele, die die Gärtner und Gärtnerinnen im Ökolandbau versuchen oder vertreten, dass sie teilweise ja eben auch sich überschneiden und dass man da eben nochmal genau schauen muss, wer steht denn da eigentlich vor mir? Ne? Und da hat man ja irgendwie im Prinzip auch, so ein Konsens war ja auch zu sagen, na, wir müssen uns ganz klar positionieren und auch nochmal das in Leitbildern oder in Positionspapieren als einen Teil der Strategie irgendwie auch nochmal zu verdeutlichen, dass wir eben für ein solidarisches, weltoffenes Miteinander stehen und um uns davon eben auch abzugrenzen. Genau, und was auch nochmal spannend war, ist so diese Wachstumsfrage, die sich auch stellt, wachsen die oder ist es einfach nur, dass wir einfach aufmerksamer geworden sind, dass wir da mehr sehen? Obwohl ich jetzt schon dahingehend tendieren würde zu sagen, dass sie auf alle Fälle wachsen, weil es ja einfach auch eine Strategie ist, diese Landeinnahme der Rechten, um da Bereiche zu besetzen.
Das klingt jetzt schon ein bisschen danach. Ich frage trotzdem mal, wirst du dich denn weiter mit den Themen, ich sage mal, Ökologie und Rechts beschäftigen?
Na genau, also ich habe es schon gemacht. Also wir hatten jetzt gestern auch nochmal wieder eine Vernetzungsrunde hier bei uns auf Arbeit und ich habe jetzt unseren Akteuren und Akteurinnen auch nochmal einen kurzen Einblick gegeben von der Fachtagung, was da relevante Themen waren. Und das Gute ist, dass wir diese Vernetzung regelmäßig haben und dass wir das auch immer wieder einbauen können, diese Themen, die Partnerschaft für Demokratie im Landkreis beschäftigen, dass wir das immer wieder an die Leute hier vor Ort herantragen können und wir natürlich auch in der Thüringen relativ gut aufgestellt sind, was es irgendwie Experten und Expertinnen betrifft, die sich auch wiederum nochmal mit solchen Immobilien, mit solchen Formaten und Strukturen auskennen, wo ich mir jetzt vorgenommen habe, da auf alle Fälle auch nochmal Kontakt aufzunehmen, um mich da weiter zu informieren.
Da hat die Tagung ja doch, wollte ich sagen, Erfolg gehabt. Auf alle Fälle. Da bedanke ich mich für deine offene Rückmeldung, wünsche bei den weiteren Beschäftigungen, ja, weiß gar nicht, viel Erfolg, ist so schwer, das zu wünschen, weil es ist ja ein problematisches Thema, wo man ja am liebsten dann keine Gründe hat, sich damit weiter zu beschäftigen, aber im Moment muss es halt sein. Von daher viel Erfolg dabei und auch bei deiner sonstigen Arbeit und vielen Dank, dass du für ein Gespräch zur Verfügung standest.
Sehr gerne, immer wieder gerne. Vielen Dank auch an dich.
Zum Abschluss hören wir nochmal Charlie vom Organisationsteam mit einer Rückschau auf die Tagung und einer Einschätzung zu den Ergebnissen.
Nun ist ja gerade so Online-Format auch ein Stück weit anfällig für, keine Ahnung, Störungen, zum Beispiel wenn wir von Rechten, die sich dann damit reinhängen oder sowas. Ist sowas irgendwie vorgekommen oder gab es andere Arten von, ich sag mal, Zwischenfällen, also jetzt mal abgesehen von vielleicht technischen Schwierigkeiten, die garantiert aufgetreten sind, vermute ich mal, aber irgendwie auch so inhaltlicher Art, ist da was passiert?
Genau, wir haben uns natürlich auf Störungen von rechts vorbereitet, weil klar ist, dass das anderen Veranstaltungen auch schon passiert ist und hatten da aber, ja, was heißt Glück? Also es ist einfach nicht passiert. Also genau, wir wurden nicht gestört. Deswegen mussten wir quasi unsere technisches Konzept dafür zum Glück nicht aus der Tasche ziehen. Was ich total wichtig finde, also das möchte ich auf keinen Fall als Zwischenfall oder Störung bezeichnen. Aber was im Laufe der Tagung deutlich geworden ist, wir haben ein sehr, sehr wichtiges Feedback bekommen von einer Teilnehmerin, die selber von Rassismus betroffen ist. Und die hat uns sehr drastisch vor Augen geführt, dass wir während der Organisation der Tagung und dann eben auch während der Durchführung es komplett versäumt haben, die Perspektive von Menschen mit einzubeziehen, die selber negativ von Rassismus und Antisemitismus betroffen sind. Und das ist bei dem Thema, was diese Tagung hatte, Auseinandersetzung mit rechten Tendenzen, ist das einfach unverzeihlich. Und wir haben sowohl in den gesamten anderthalb Jahren Vorbereitung uns da keine Gedanken darüber gemacht, dass es wichtig wäre, mit Menschen zusammen, die von Rassismus betroffen sind, mit People of Color, mit von Antisemitismus betroffenen Menschen darüber zu sprechen, wie wollen wir diese Tagung organisieren, was braucht es da noch für Perspektiven. Wir haben keine ReferentInnen auf Color eingeladen. Also genau, unser Orga-Team ist einfach ein rein weißes Orga-Team und wir haben im Prinzip als Weiße eine Tagung für weiße Leute vom Land organisiert. Genau, und das ist schon einfach ein sehr zentrales Feedback gewesen, was wir jetzt als große Aufgabe mit aus der Tagung rausnehmen, uns da einfach mit unserer eigenen rassistischen Vorbereitung und Durchführung dieser Veranstaltung zu beschäftigen, ja, das zu reflektieren, uns damit auseinanderzusetzen. Wir werden dazu auf jeden Fall ein Statement abgeben, ja, und uns jetzt in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten damit beschäftigen, was das jetzt für uns heißt und wie wir damit weiter umgehen. Genau, ich glaube, ich würde an der Stelle gerne ein ganz großes Dank aussprechen für dieses Feedback. Das war total wichtig. Ja.
Vermutlich habt ihr da jetzt auch noch keine Ergebnisse, was diese Rückmeldung angeht. Aber gab es denn ansonsten Ergebnisse, Verabredungen für ein gemeinsames weiteres Vorgehen oder wird es eine Fortsetzung geben? Oder was gab es für Ergebnisse?
Genau, ich würde sagen, sehr zentral als Ergebnis, was so aus der Tagung rausgeht, ist eben die Vernetzung von Verbänden und Netzwerken, die ja auch ein großes Ziel der Tagung war. Und genau das hat auch stattgefunden. Es gab einen Workshop eben zur verbandsübergreifenden Vernetzung und Strategiebildung. Und da waren VertreterInnen von, ich glaube, fast allen Bio-Anbauverbänden, die es so gibt, von anderen landwirtschaftlichen Netzwerken, von der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft und so weiter. Genau, und das war im Prinzip wirklich der Auftakt für eine langfristigere Vernetzung. Also da ist jetzt eine Gruppe hervorgegangen, die natürlich auch immer noch offen ist für neue Leute, die da dazustoßen. Der Prozess wird tatsächlich gefördert von der Bewegungsstiftung. Also das war jetzt wirklich nur der Anfang für einen längeren Prozess, der jetzt so losgeht. Achso, und es wird natürlich eine Dokumentation geben, ne, für die ganze Tagung. Also wir werden die Ergebnisse der Tagung noch zusammenfassen und für noch mehr Leute als eben die Teilnehmerinnen zugänglich machen.
Bei den Verbänden hätte ich noch eine Frage. Zieht ihr da alle an einem Strang, sage ich mal, oder sind da Unterschiede deutlich geworden? Also die sind ja schon auch doch unterschiedlich ausgerichtet, haben unterschiedliche Ursprünge. Ist da euch da was aufgefallen oder dir persönlich?
Ich würde tatsächlich sagen, dass es auf jeden Fall eine sehr große Einigkeit gibt, dass es da gerade Bedarf gibt und dass es auch über alle Verbände hinweg eine große Motivation gibt, daran gerade gemeinsam weiterzuarbeiten. Also ich glaube, zu ganz konkreten inhaltlichen Positionierungen kann ich nicht viel sagen, weil ich glaube, das muss sich jetzt in so einer weiteren Zusammenarbeit und in einer ganz konkreten Strategiebildung zeigen, ob Positionen da auseinandergehen oder ob es da so ähnliche Vorstellungen davon gibt, wie wir jetzt damit, wie wir da gemeinsam irgendwie umgehen wollen. Aber im Großen und Ganzen habe ich das Gefühl, dass es zumindest erstmal eine Einigkeit gibt, wir müssen jetzt gemeinsam aktiv werden und uns gemeinsam eine Strategie überlegen.
Und wie sieht da jetzt die weitere Arbeit eurer AG Rechte Tendenzen aus in der nächsten Zeit?
Ja, abgesehen davon, dass natürlich Leute von uns diesen Strategiebildungsprozess mit begleiten werden, müssen wir jetzt ganz konkret natürlich erstmal die Tagung nachbereiten. Genau, und dann werden wir weiterhin die Arbeit machen, die wir davor auch schon im Netzwerk gemacht haben. Das heißt einmal so Beratungsarbeit für Leute, die mit Rechtstendenzen zu tun haben. Wir werden weiterhin gucken, dass wir uns die Solawis, die im Netzwerk sind, gut angucken, dass wir an der politischen Positionierung des Netzwerkes arbeiten. Das ist tatsächlich auch ein großer Punkt in der nächsten Zeit sein.
Das ist ja schon auch noch eine ganze Menge zu tun dafür, dass ihr das ja quasi alles so nebenbei macht, sage ich mal. Ne? Dann bedanke ich mich sehr zum einen für das Gespräch, aber auch dafür, dass ihr diese Tagung organisiert habt und wünsche euch viel Erfolg bei eurer weiteren Arbeit. Vielen Dank.
Ja, danke schön, Uwe.
Das war der Ein- und Rückblick auf die Tagung Kartoffel, Kürbis, Vaterland, Landwirtschaft aus rechter Hand, der AG Rechte Tendenzen des Netzwerks Solidarische Landwirtschaft. Weitere Infos zur Tagung findet ihr im Internet unter solidarische-landwirtschaft.org/fachtage-2021. Das ist auch schon das Ende der heutigen Sendung. Ich hoffe, es war interessant und ihr hört auch beim nächsten Mal zu, wenn es wieder heißt
Geborgte Zukunft. Denn wir haben euch die Welt nur geliehen.
Die Sendereihe zu den globalen Nachhaltigkeitszielen.
Stark und ich kriege ein Eis rein.